Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Und in der Leitung begrüße ich heute keine geringere als die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit BFDI, Professorin Luisa Specht-Riemenschneider. Hallo nach Bonn, nehme ich an, oder wo sind Sie gerade?
In meinem Heimatort, den ich jetzt nicht weiter spezifiziere, aber ich sage ganz herzlich Hallo und freue mich sehr über die Einladung. Vielen Dank.
Ja, schön, dass Sie da sind. Frau Professorin Specht-Riemenschneider, seit September sind Sie Bundesbeauftragte. Unlängst haben Sie zum ersten Mal ja den Datenschutzbericht vorgelegt. Vielleicht als erste Frage zum Einsteigen. Wie schneidet denn das Gesundheitswesen beim Datenschutz ab im Vergleich zu anderen Branchen?
Ich glaube, pauschale Beurteilungen sind da ganz, ganz schwer, weil wir ja ganz verschiedene Bereiche haben, die unterschiedliche Datenverarbeitung vornehmen. Also wenn ich mir jetzt anschaue, dass Arztpraxen ganz andere Datenverarbeitungen vornehmen als beispielsweise Datenverarbeitung im Forschungsbereich, dann kann man das, glaube ich, nicht über einen Kamm scheren. Aber was man sagen kann, ist, dass ich im Gesundheitsbereich eine ganz, ganz hohe Datenschutzaffinität wahrnehme, zumindest bei den Leistungserbringern, bei den Anwendern, wo ich immer denke, das ist schon, das halte ich, da wird der Datenschutz schon hochgehalten. Und es gab ja auch verschiedene Interviews, die ich mir auch angesehen habe in einschlägigen Fachzeitschriften, wo wirklich auch sehr kritisch im Hinblick auf die Datenverarbeitung auch argumentiert wurde, wo also wirklich das Datenschutzbewusstsein sich als sehr, sehr hoch auch erwiesen hat. Und ich glaube, das ist was, das zeichnet den Gesundheitssektor insgesamt aus, sicherlich auch mit der ein oder anderen Differenzierung, aber ich nehme schon wahr, dass die Akteure Datenschutzrecht einhalten wollen und ich würde als Aufsicht ihnen gerne die erforderlichen Hilfestellungen an die Hand geben, damit das auch gelingt.
Sehr schön. Das ist ja schon mal ein optimistischer Ausblick. Für den weiteren Einstieg hatte ich mir eigentlich vorgenommen, dass ich in eine Diskussion nochmal einsteige, die bei Ihrem Vorgänger ziemlich heftig aufgetreten war. Die Debatte zum Thema Datenschutz darf keine Leben kosten. Das war damals eine Überschrift über ein Interview, das wir geführt hatten mit dem Herrn Professor Gerlach, dem damals Vorsitzenden des Sachverständigenrates. Und darauf gab es dann hinterher auch noch ein Streitgespräch bei uns zwischen dem Professor Kelber und dem Professor Gerlach. Da waren die gar nicht so weit auseinander tatsächlich. Das war ganz interessant. Aber diese Position oder diese Grundaussage, dass Datenschutz Leben kosten könnte, kann das in unserem Gesundheitswesen tatsächlich vorkommen, dass aus Gründen des Datenschutzes bestimmte Daten bei einer Ärztin oder bei einem Arzt nicht vorliegen, die für deren Heilung vielleicht überlebenswichtig sein könnten?
Also natürlich eine sehr zugespitzte Formulierung, die ich so nicht treffen würde, aber die zeigt wirklich ganz hervorragend auf, in welchem Konflikt wir eigentlich sind. Wenn ich vielleicht ein bisschen weiter ausholen darf, um dann wieder ganz konkret auf Ihre Frage zurückzukommen. Wenn wir uns angucken, was die Datenschutzgrundverordnung eigentlich will, dann steht da nicht drin, die will, dass keine Daten verwendet werden, sondern dann steht da explizit drin, die Datenschutzgrundverordnung schützt natürlich das informationelle Selbstbestimmungsrecht, aber schützt auch, 1 Absatz 3, den freien Datenverkehr. So. Die Datenschutzgrundverordnung privilegiert auch einzelne Bereiche, sagt also, in bestimmten Bereichen da dürfen Daten eher genutzt werden als in anderen Bereichen. Und die Forschung zum Beispiel ist so ein Bereich. Es gibt also kein per se überwiegendes Interesse an der Nichtnutzung von Daten, sondern man muss immer einen Ausgleich herstellen. Und wie macht man das? Wie Juristen, ich muss immer ein bisschen juristisch werden. Wir Juristen, wir machen das so, dass wir sozusagen wissen, welche Grundrechte betroffen sind. Das ist einmal das informationelle Selbstbestimmungsrecht bei einer Datenverarbeitung und einmal dann aber im medizinischen Bereich der Schutz von Leben und Gesundheit. Und die Datenschutzgrundverordnung sagt jetzt, diese zwei Rechte sind in der konkreten Frage der Datennutzbarkeit gegeneinander abzuwiegen. Und man muss schauen, welches Grundrecht im Einzelfall überwiegt. Und wenn es um Lebensschutz geht, dann ist eben eine sehr viel weitreichendere Datenverarbeitung möglich, als wenn es beispielsweise um kommerzielle Interessen geht an der Datenverarbeitung. Insofern würde ich sagen, der Idealzustand, den auch die Datenschutzgrundverordnung möchte, ist, dass die Daten zur Verfügung stehen, die zur bestmöglichen Gesundheitsversorgung erforderlich sind. Ich möchte aber auch sagen, Das ist ein Zustand, der angestrebt ist vom Recht. Der klappt sicherlich nicht überall, weil wir Anwendungsdefizite beispielsweise haben. Das liegt natürlich einerseits an irgendwie unklaren Regelungen. Auf der anderen Seite liegt es aber auch natürlich an anderen Dingen, die gar nichts mit Datenschutz zu tun haben, die die Digitalisierung insgesamt betreffen.
Hm, gut, also das war schon mal eine ganz gute Abwägung, denke ich. Jetzt, das war ja damals, das kam ja im Zusammenhang mit der EPA auf.
Ja.
Die EPA, die wurde dann ja erstmal als Opt-in-Lösung konzipiert. Daraufhin hat dann damals der Professor Gerlach gesagt, ja, also das wird sowieso keiner machen. Erstens hatte er auch tatsächlich recht. Und zweitens sind dann Daten, die für die Forschung eigentlich gebraucht werden, die stehen dann nicht zur Verfügung. Und heute gibt's ja das Opt-out. Und damit ist die grundsätzliche Nutzung und für auch das Okay für das Ausleiten der Daten ja doch eher möglich, sagen wir mal. Ist die EPA unter Datenschutzaspekten sicher? Das muss man natürlich jetzt am heutigen Tag, kurz nach Beginn des Rollouts, doch sehr weit vorne in unserem Interview fragen.
Eine sehr gute Frage. Auch da würde ich ganz gerne ein bisschen weiter hinten beginnen, um dann ganz konkret wieder auf die Frage zu kommen. Aber ich glaube, das muss man verstehen. Also die Entscheidung, von einem Opt-in zum Opt-out zu gehen, das ist tatsächlich eine politische Entscheidung, ist keine rechtliche Entscheidung gewesen, weil die Datenschutzgrundverordnung eben beides für möglich hält. Ne? Auf einer Opt-in-Basis, auf Einwilligungsbasis eine solche elektronische Patientenakte zur Verfügung zu stellen. Aber es gibt eben auch andere Rechtsgrundlagen, die die Datenschutzgrundverordnung eben bereithält. Und auf einer solchen anderen Rechtsgrundlage beruht eben die Opt-out-EPA, sodass dann die Versicherten nur noch die Möglichkeit haben, sozusagen zu widersprechen, aber auf verschiedenen Ebenen zu widersprechen. Also entweder kann der EPA eben ganz widersprochen werden, der Anlage der EPA, oder dem Einstellen von Diagnosen, dem Zugriff durch bestimmte Ärzte. Es gibt auch Verschattungsmöglichkeiten. So. Also jetzt so vom Grundprinzip her, dass man einmal weiß, das ist keine rechtliche Entscheidung, das ist eine politische Entscheidung gewesen. Mhm. Stellen sich aber natürlich verschiedene datenschutzrechtliche Fragen auch nach dem Umswitchen auf das Opt-out-Modell. Und das ist uns vor allem die Frage, was schreibt denn das Recht vor, wie fein diese Einstellungen getroffen werden können? Also wie fein ich als Patient, als Patientin bestimmen können muss, auf welche Dokumente der Arzt zugreifen kann, auf welche nicht. Da sagt die DSGVO im Prinzip nur, naja, es muss in irgendeiner Form eine Datensicherheit und eine Zugriffssteuerung gewährleistet werden. Aber es gibt keine Aussage dazu, wie fein das erforderlich ist. Wir haben vielleicht demnächst noch einen Switch, der europäische Gesundheitsdatenraum, also die Verordnung dazu ist ja gerade in Kraft getreten und die sieht wieder andere Vorgaben dafür vor, gegebenenfalls auch wieder eine feingranularere Ausgestaltung. Aber ich will sagen, die datenschutzrechtlichen Fragen, die sich stellen, das sind sehr spezifische. Wir haben auch noch die Frage, es gibt sozusagen einen datenschutzrechtlichen Anspruch auf nicht digitalen Zugriff auf die EPA, brauche ich Vertreter, die mir helfen können, brauche ich Ombudsstellen, die mir dabei helfen können, wenn ich eben kein Smartphone nutzen will, um auf die EPA zuzugreifen. Und sodass Sie so einen Eindruck davon haben, was sind die datenschutzrechtlichen Fragen, die uns momentan beschäftigen. Jetzt fragen Sie aber explizit gar nicht nach den datenschutzrechtlichen Fragen, sondern nach der Sicherheit. Und da muss ich tatsächlich auf zwei Dinge einmal hinweisen. Wir stehen natürlich im Dialog mit der Gematik, aber für die Sicherheit der Infrastruktur ist in erster Linie das BSI zuständig und auch die sind im konstanten Dialog mit der Gematik. Wir haben, und darauf werden Sie wahrscheinlich gleich als nächstes anspielen oder ansprechen, natürlich die Sicherheitslücke des CCC, die entdeckt wurde im Dezember. Die Frage, die dann immer kommt, ich antizipiere sie jetzt, sind denn die Maßnahmen, die ergriffen wurden, ausreichend, um sie zu schließen? Wollen Sie das mich jetzt fragen?
Das hätte ich sicherlich auch noch gefragt. Aber Sie haben ja auch sogar schon mal eine Antwort darauf gegeben, hatte ich gelesen. Also, was sagen Sie? Sie sagen, das ist nicht meine Baustelle, sondern das ist die Baustelle des BSI. Ist das richtig?
Ist nicht meine Hauptbaustelle. Meine Hauptbaustelle sind die Datenverarbeitungen in der EPA. Aber klar haben wir uns natürlich den Sicherheitsmaßnahmen, die das BSI empfohlen hat, angeschlossen. Und wir gucken einfach nur mal aus einer etwas anderen Perspektive auf die EPA. Und wichtig, lassen Sie mir nur eine Sache sagen, ich weiß, ich rede mal viel zu viel, aber was vielleicht noch ganz wichtig ist, wir haben nicht die Möglichkeit zu genehmigen. Also die Spezifikationen, die von der Gematik vorgegeben werden für die EPA, durften wir eine ganze Zeit lang genehmigen oder mussten wir genehmigen, wenn sie denn kommen sollten. Und wir sind aber im vorletzten Jahr aus dem Gesetz rausgeschrieben worden, sodass wir sozusagen jetzt nicht mehr die Möglichkeit haben, irgendwas von vornherein auf den Prüfstand zu stellen, sondern uns die EPA primär im Betrieb anschauen müssen. Insofern würde ich sagen, wir sehen uns im halben Jahr nochmal wieder und dann stellen Sie genau die Frage nochmal. Und dann gucke ich, was wir im Betrieb festgestellt haben.
Ah, okay. Ja, also dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik würden Sie jedenfalls zutrauen, dass Sie das gut im Griff haben, das Thema.
Die haben sicherlich die absolut erforderliche Expertise dafür und haben auch viele Maßnahmen empfohlen, die, glaube ich, sinnvoll waren. Wobei man natürlich sagen muss, ich mache mal ein Beispiel. Empfohlen wurde ja beispielsweise, wir haben uns auch angeschlossen, eine Anomalieerkennung vorzunehmen. Also dass, wenn irgendwie zu oft mit einer zu hohen Intensität auf die EPA zugegriffen wird, dass das erkannt wird und dass dann die Zugriffe gestoppt werden. Natürlich muss man sagen, dass das eine symptomatische Behandlung in Anführungsstrichen ist. Also es ist eine Maßnahme, die das Symptom, was festgestellt wurde, behandelt oder hinreichend eingrenzt. Aber es geht sozusagen nicht an die Ursache heran. Die Ursache wäre ja eine technische Möglichkeit zu finden, wie das Problem geschlossen wird. Und das ist für einen späteren Zeitpunkt angekündigt.
Genauso ist es ja auch so, dass immer dokumentiert werden muss, es wird dokumentiert automatisch, wer auf die Akte zugegriffen hat. Das kann man im Nachhinein immer nachschauen. Das würde natürlich, wenn jemand unberechtigterweise zugreift oder zugegriffen hat, diesen Zugriff im Nachhinein nicht ungeschehen machen. Aber wenn die Strafe hart genug ist, dann wird es vielleicht das doch verhindern. Da gab es ja auch in anderen Ländern durchaus Fälle, wo dann doch sehr drastische Strafen dann passiert sind. Aber dann kommen wir auf jeden Fall zu den datenschutzrechtlichen Aspekten und nicht den Sicherheitsaspekten der EPA. Wenn ich jetzt höre, dass der Herr Merz sagt, man könne doch vielleicht die Kassenbeiträge einfach mal um 10% senken, wenn die Daten aus der EPA für die Forschung zur Verfügung gestellt werden. Würde das bei Ihnen das Vertrauen in die Daten, in den Datenschutz bei der EPA erhöhen oder eher senken? Das ist natürlich ein bisschen provozierend gefragt.
Also ich würde Herrn Merz erstmal sagen, dass er dann, wenn er das fordert, das Gesetz nicht gelesen hat, denn da drin wird es ausgeschlossen. Ich habe die Norm gerade nicht im Kopf, ich glaube 335 SGB 5 oder so, müsste ich nachgucken, wenn Sie das interessiert. Also sicherlich ist das etwas...
Vielleicht, Entschuldigung, ganz kurz für die Hörer, Christoph, das ist einer, der noch mithört, das ist der Pressesprecher der BFDI, Christoph Stein. Jetzt wissen auch die Hörer Bescheid, da ist noch jemand, der guckt dann in den Paragraphen nach.
Sehr gut. Entschuldige mich, ja, das passiert ab und zu, wenn ich in den Redefluss komme. Also, das Anknüpfen sozusagen an die Senkung oder die Idee, Krankenkassenbeiträge zu senken, wenn Daten ausgeleitet werden, das ist sicherlich das Gegenteil von dem, was man mit der EPA bezwecken wollte. Ja. Es soll eine Gesundheitsversorgung bestmöglich ermöglicht werden. Es soll gerade kein Anreiz gegeben werden, solche Daten auszuleiten und deshalb oder die Daten auszuleiten vor dem Hintergrund eines monetären Interesses. Und deswegen steht auch zu Recht im Gesetz, dass das so nicht geht.
Also das zeigt, dass der wahrscheinlich zukünftige Bundeskanzler da vielleicht nochmal in den Paragraphen reingucken sollte eventuell. Dann kommen wir zum nächsten Fall. Es gibt ja wirklich viele Aspekte zu diesem Thema. Aus Praktikabilitätsgründen wird ja jetzt, das hatte auch der CCC moniert im Prinzip oder zumindest bedauert, auf den Passwortschutz wird verzichtet jetzt. Also wenn ich als Patient in die Praxis komme und meine Karte in den Kartenleser stecke, dann ist damit eigentlich, wenn die Praxis darüber informiert, dass sie an dem EPA-Verfahren teilnimmt, dann ist damit eigentlich konkludent gezeigt, ich bin eigentlich einverstanden damit, dass du meine Daten in die EPA gibst. Es sei denn, dass man eben bestimmte Diagnosen, das soll ja der Arzt auch immer wieder prüfen, ob das jetzt vielleicht, ob da was entgegensteht, was Stigmatisierendes, was man vielleicht lieber nicht in die EPA schreibt und so weiter. Also da ist der Arzt in der Mitverantwortung. Aber konkludent ist jetzt dann erstmal mit dem Stecken das Einverständnis gezeigt. Muss natürlich auch eine EPA da sein. Also wenn ich jetzt vorher Opt-out gewählt habe, da bin ich ja völlig safe. Aber ist das ohne Passwortschutz ausreichend? aus Sicht einer Datenschützerin oder ist das dann doch schon wieder Datensicherheit?
Eine provokante Frage. Ist tatsächlich ein Punkt, wo wir gerade ganz intensiv noch im Dialog sind, weil es natürlich, also natürlich muss die EPA auf der einen Seite praktikabel sein, auf der anderen Seite kann's, muss natürlich ausgeschlossen sein oder so gut wie es irgendwie geht ausgeschlossen sein, dass es zu unberechtigten Zugriffen kommt. Ein Passwortschutz ist natürlich aus datenschutzrechtlicher Perspektive immer wünschenswerter, als das Ganze ohne Passwortschutz zu tun. Die Frage, die wir uns immer stellen müssen, ist das, was das Gesetz dazu vorgibt, also gibt das Gesetz vor, dass es in einer bestimmten Art und Weise getan werden muss oder nicht? Ich bin tatsächlich persönlich der Auffassung, mehr Sicherheit ist hier the way to go. Aber da bitte ich um Verständnis, dass wir da gerade noch in der Prüfung sind. Mhm.
Dann das nächste Thema. Ich bin vor ein paar Monaten auf die Widerspruchsmöglichkeit in einem Brief meiner Krankenkasse hingewiesen worden. Sehr gut erklärt, kann man sagen, war das, glaube ich, nicht.
Ja.
Sind die Opt-out-Raten vielleicht deshalb so niedrig, weil die Patientinnen und Patienten nicht genug aufgeklärt sind und gar nicht wissen, was mit ihren Daten alles passieren kann?
Ich halte das nicht für ausgeschlossen. Das ist ein wesentlicher Aspekt, der gerade unsere Arbeit ganz, ganz erheblich prägt. Ich habe gestern versucht, auch noch über Kanäle zu informieren, aber meine Behörde ist sehr, sehr eingehend damit beschäftigt, die Krankenkassen bei der Erfüllung ihrer Informationspflicht zu unterstützen. Mhm. Also wir haben mehrfach in Person beraten, wir haben mehrfach Schreiben an die Krankenkassen geschickt, um tatsächlich darauf hinzuweisen, dass der Widerspruch so gut wie irgend möglich erklärt werden kann. Und vor allem, ich glaube, das ist noch ein wichtiger Punkt, dass der Widerspruch auch über verschiedene Wege erklärt werden kann. Also häufig, oder jedenfalls zum Teil haben wir gesehen, dass dann darüber informiert wurde, ja, Sie können Ihr Widerspruchsrecht ausüben, aber das können Sie nur tun, indem Sie jetzt den QR-Code hier abfotografieren und ansonsten geht es nicht. Und natürlich muss ein Widerspruch auf alle erdenklichen Wege erklärt werden können. Nicht nur über Abscannen eines QR-Codes, auch nicht nur über Brief, auch nicht nur über Telefon, sondern über alles, was geht. Wenn ich sage, ich will das nicht, dann ist das ein Widerspruch. Also ich muss auch nicht ausdrücklich das Wort Widerspruch verwenden, sondern es geht darum, dass tatsächlich auch jede sozusagen Aussage, die in die Richtung kommt, ich will das nicht, ausreichend ist, um am Ende einen Widerspruch erklärt zu haben. Ich glaube, wichtig ist aber auch zu sagen, die Bürgerinnen und Bürger sind sozusagen diejenigen, die eine Entscheidung treffen müssen. Das kann nur auf informierter Grundlage passieren. Wir versuchen zu informieren, wir versuchen die Krankenkassen dabei zu unterstützen, aber auch an diejenigen, die jetzt vielleicht diesen Podcast hören, vielleicht sind es nicht nur Ärzte, Ärztinnen und medizinisches Fachpersonal, sondern vielleicht ist auch der ein oder andere dabei, der sich einfach für Gesundheitsfragen interessiert. Es ist einfach jeden, den man über solche Wege auch erreichen kann, ist aufgerufen, eine Entscheidung zu treffen. Und wenn es am Ende die Entscheidung gegen die EPA ist, dann ist das okay. Dann soll niemand daraus einen Nachteil bekommen.
Ja, es wurde auch bei uns im Kollegenkreise sehr intensiv diskutiert. Der eine oder andere, der wohnt natürlich auf dem Dorf und dann heißt es, soll mein Zahnarzt wirklich wissen, welche peinlichen Medikamente ich vielleicht vom Arzt verordnet bekommen habe? Und dann ist ja nicht nur der Zahnarzt, der da reinguckt, sondern vielleicht auch die ZFA, die das dann tut. Und das macht dann vielleicht dann doch die Runde, trotz Schweigepflicht durch das Dorf. Und da möchte ich vielleicht bestimmte Dinge lieber gar nicht erst drin haben. Also man muss ja schon ganz schön aufpassen, nicht?
Ja. Das ist also durchaus, es wird jetzt die Verantwortung sehr stark auf den Patienten, die Patientin verlagert, die sozusagen aufgefordert ist, sich darüber Gedanken zu machen. Und deswegen finde ich es auch gut, wenn man sozusagen als Gesetzgeber ein Stück dieser Verantwortung wieder bei sich sieht und eben sagt, naja, zum Beispiel bei Kindern und Jugendlichen, die müssen halt nicht darüber entscheiden, sondern sieht der Gesetzgeber beispielsweise vor, dass bestimmte Daten von Anfang an nicht in die EPA eingestellt werden. Auch bei stigmatisierenden Befunden fände ich es gut, wenn da der Gesetzgeber ein Stück dieser Verantwortung wieder zu sich nehmen würde. Weil klar, durch die EPA wird natürlich auch der Einzelne sozusagen, ihm wird ermöglicht, auch mehr Einsicht in seine Gesundheitsdaten zu bekommen. Das hat auch viel mit größerer Mündigkeit, größerer Selbstbestimmungsmöglichkeit zu tun. Aber wenn es um die Kehrseite geht, dass ich eben mich sehr viel als Patient, als Patientin damit beschäftigen muss, was passiert denn jetzt mit den Daten in meiner EPA? Wie kann ich denn dafür sorgen, dass bestimmte Ärzte Befunde nicht sehen dürfen, dann fordert das den Patienten, den Patientinnen ganz viel ab. Und da muss A, die Aufsicht unterstützen mit Informationen, die Krankenkasse unterstützen mit Informationen, aber der Gesetzgeber muss bestimmte rote Linien aus meiner Perspektive auch einfach selbst definieren. Das haben wir bei Genomdaten beispielsweise auch, dass klar ist, dass die nicht ohne weiteres eben eingestellt werden dürfen.
Ja, das steht auch im Gesetz, ja. Das Thema Kinder und Jugendliche, das haben Sie mir sozusagen aus dem Mund genommen. Da gab es ja richtig auch Ärger mit den Pädiatern und den Jugendpsychotherapeuten und Jugendpsychiatern. Bis 15 ist das ja so, dass die Eltern da eigentlich immer das Recht haben, in die Akte reinzuschauen. Und da mag es ja Dinge geben, die ich als 14-Jähriger oder 14-Jährige meinen Eltern gerade eben nicht sagen möchte, weil das in den Bereich fällt, wo es vielleicht sogar in manchen Kulturkreisen gefährlich ist, so etwas bekannt zu machen. Jetzt hat es ja da vom geschäftsführenden Gesundheitsminister Lauterbach auf dem letzten Drücker noch eine Einigung gegeben mit der KPV. Da haben die sich ja dann irgendwie, ein Gesetz ging nicht, und die haben das dann über eine Richtlinie, glaube ich, gemacht in der KPV. Ist das schon ausreichend, was da jetzt vereinbart worden ist? Die KPV, die möchte ja eigentlich noch mehr. Die sagen ja, eigentlich müssten für Kinder und Jugendliche müsste tatsächlich ein Opt-in dann doch wieder gelten. Was sagen Sie dazu?
Also auch da ganz kurz vorgeschoben, ich glaube, ich muss einmal sozusagen die Erwartungen an die EPA oder auch an technische Systeme insgesamt einmal sozusagen in Kritik ziehen. Ich glaube, unsere Gesellschaft geht ganz häufig davon aus, dass technische Systeme und gesetzgeberische Entscheidungen von vornherein perfekt sind. Und das ist nicht der Fall. Das ist nie der Fall. Und deswegen sind solche Entscheidungen immer darauf angewiesen, dass solche Einwände, wie sie jetzt von den Kinder- und Jugendärzten kamen, dass die artikuliert werden. Deshalb sage ich auch immer zu den einzelnen Verbänden, wenn euch was auffällt, was nicht läuft, dann müsst ihr bitte eure Stimme erheben, denn ein System, ein technisches System und ein gesetzliches System kann nur besser werden, wenn solche Kritikpunkte artikuliert werden, weil sie dann häufig erst auf die Bildfläche kommen. Nicht jeder, der dieses Gesetz geschrieben hat, hat von vornherein sagen alle Gedanken gehabt, die alle Menschen auf dieser Welt vorab als Kritik artikulieren können. Also das einmal vorab. Also Stimme erheben, sagen, was nicht klappt, ist die einzige Möglichkeit, um das System beständig zu testen und beständig auch zu Verbesserungen zu kommen. So, jetzt komme ich zum konkreten Punkt. Die Probleme, die sich bei Kindern und Jugendlichen ergeben, sind aus meiner Perspektive, sollten wir alle auf dem Schirm haben, sind wahnsinnig wichtig, dass die angegangen sind. Und deshalb finde ich es erstmal gut, dass die KBV da eine Richtlinie jetzt auch hat, die das Problem adressiert. Viele der Probleme, die angesprochen sind, sind aber keine originär datenschutzrechtlichen Probleme, sondern das sind Probleme, die wir aus dem allgemeinen Bereich des Zivilrechts in Anführungsstrichen haben, zum Beispiel Probleme mit gesetzlichen Vertretern. Also wenn ich natürlich zwei gesetzliche Vertreter habe und die entscheiden irgendwie ja widersprüchlich, oder der eine sagt, die Daten sollen eingestellt werden, die anderen nicht, dann ist das ein Problem, was zivilrechtlicher Natur ist, sodass wir da natürlich was zu sagen können. Und ich habe dazu ja auch was gesagt. Aber was sozusagen nochmal die Vielschichtigkeit des Problems darlegen soll. Genauso, wenn wir unterschiedliche Entscheidungen zwischen Kind und Elternteil haben. Das kennen wir auch aus anderen Bereichen. Kennen wir aus dem Bildnisrecht. Ja? Wenn irgendwie Bilder ins Internet gestellt werden, wann darf das Kind alleine entscheiden, wann dürfen die Eltern alleine entscheiden. Das hat natürlich eine viel geringere Dimension, als wenn wir jetzt über die EPA sprechen. Aber es sind Probleme, die ganz viel auch mit anderen Rechtsbereichen zu tun haben, deshalb gar nicht einfach sind zu lösen. Wir haben tatsächlich uns hingesetzt und auch ein Schreiben an den BMG gemacht, in dem wir aufgezeigt, adressiert haben, eben weil das wahnsinnig wichtig ist. Und ich sage auch nochmal, ich würde mir wünschen, dass der Gesetzgeber ein Stück der Verantwortung, die er auf die Patientinnen und Patienten sozusagen jetzt geschoben hat, indem sie sich darum kümmern müssen, dass sie ein Opt-out erklären, indem sie sich darum kümmern müssen, dass sie wissen, was mit ihren Daten passiert und das auch entscheiden können. Wenn er das in bestimmten Bereichen wieder an sich zurücknimmt, und der Kinder- und Jugendbereich ist ein solcher Bereich, wo ich mir wünschen würde, dass es eine klarere Entscheidung des Gesetzgebers gibt, was denn in die EPA darf und unter welchen Voraussetzungen. Und jetzt aber nochmal kurz auf Ihre, ist dann Opt-in die Lösung? Wenn wir ein bloßes Opt-in festschreiben, haben wir gar nichts davon, weil sich dann die gleichen Probleme wieder stellen. Wer darf denn dann das Opt-in erteilen? Das Kind oder der gesetzliche Vertreter? Mhm. Oder welcher von den gesetzlichen Vertretern? Also das muss der Gesetzgeber aus meiner Perspektive anders lösen, mit klareren Abreden dazu, Vorgaben dazu, was denn überhaupt in die EPA eingestellt wird und was nicht.
Mhm. Vielleicht noch ein bisschen ins Detail mehr gefragt. Da sind ja auch diese technischen Feinheiten manchmal entscheidend. Also zum Beispiel die Medikationsliste, die wird automatisch geführt bei jedem E-Rezept. Da sagt dann der BVKJ-Präsident, naja, das ist ja klar, das muss dann alles auf Muster 16 verordnet werden, dass bestimmte Medikamente einfach nicht auftauchen in der EPA. Okay, aber das muss man erstmal auf dem Schirm haben als Arzt. Genau. Und genauso, wie mache ich der Krankenkasse klar, und das hat ja der Minister auch versprochen, dass es da irgendwas geben wird. Aber da muss man ja auch einen Weg dann finden, der dann automatisiert ist eigentlich, damit eben die Abrechnungsdaten nicht am Ende Rückschlüsse darauf zulassen, was da tatsächlich passiert ist, nicht?
Exakt, da braucht man technische Spezifikationen. Aber auch das erste Beispiel fand ich wunderbar, was Sie genannt haben. Machen wir doch auf Muster 16, dann ist kein Problem. Genau das, was Sie sagen, das muss man erstmal auf dem Schirm haben. Und auch da zeigt sich wieder, das geht nur, wenn alle Akteure im Dialog mitgenommen werden und eben auch sozusagen nicht man aus dieser, ich sage es jetzt mal ganz platt, wie aus dieser Meckermentalität rauskommen, im Sinne von, es ist jetzt irgendwie alles blöd und es klappt alles nicht. Mhm. Jeder, der hier Fachexpertise hat, ist gehalten zu artikulieren, was nicht funktioniert und wie man es besser machen kann. Wir als Aufsicht tun das im Datenschutzbereich und geben ganz konkret eben, uns vorgenommen, ganz konkret im Betrieb zu gucken, was funktioniert nicht und wie kann man das lösen. Und wenn das alle tun, dann haben wir vielleicht am Ende eine EPA, die auf die fachlichen, auf die praktischen Belange eingeht, eine hohe Sicherheit, eine hohe Nutzerzufriedenheit und vielleicht auch ein hohes Datenschutzniveau gewährleistet. Das wäre so meine Traumvorstellung, aber es geht eben nur, wenn jeder daran mitwirkt.
Das war das Schlusswort zur EPA, aber ganz entlassen tue ich sie jetzt noch nicht. Ich habe noch so ein paar andere Fragen, die man einfach mal stellen muss, wenn man schon mal die Chance hat, mit der Datenschutzbeauftragten zu sprechen. Und zwar geht es jetzt um die EU-DSGVO. Und da habe ich jetzt erst vor kurzem mal wieder von einigen Vertretern aus der IT-Industrie gehört, dass die EU-DSGVO ja schön und gut sei, aber in Deutschland würde die viel strikter angewendet als in anderen europäischen Ländern. Dass dadurch in Dänemark oder in Estland Dinge möglich seien, die in Deutschland nicht gehen oder vielleicht unnötig kompliziert werden. Was sagen Sie zu dieser Kritik?
Ich sage natürlich erstmal, wir haben ein Gremium in Europa, wo sich alle europäischen Datenschutzaufsichtsbehörden abstimmen sollten. Da treffen wir uns einmal im Monat für ein oder zwei Tage, kommt immer darauf an, ob das in Person oder Remote ist, und besprechen tatsächlich wichtige Punkte, versuchen Guidelines zu geben. Die Auslegung der DSGVO ist deswegen so wichtig, weil das eine Grundverordnung ist. Das heißt ja auch Grundverordnung, Datenschutzgrundverordnung. Und die enthält eben eine ganze Reihe an Begriffen, die unklar sind, und eine ganze Reihe an Klauseln, die sozusagen Abwägung erfordern. Also ich mache ein Beispiel, sage ich mein Lieblingsbeispiel. Wenn Sie an einer neuen Krebstherapie forschen, dann haben Sie ja die Möglichkeit, das einwilligungsbasiert zu tun, also mit einer Probandengruppe zu arbeiten, die ihre Einwilligung gibt für die Daten, die Sie erheben und verwenden dürfen für dieses spezifische Forschungsprojekt. Die Daten können dann aber für nichts anderes verwendet werden, weil die Einwilligung eben meistens nur gegeben wird für das spezifische Forschungsprojekt, aber nicht für das Forschungsprojekt B, was sich am Ende noch anschließt. Da gibt es Möglichkeiten, Broad Consents, die entwickelt wurden, wissen wir alles. Aber die Frage, die sich stellt, ist, kann ich nicht solche Daten auch auf Grundlage einer Abwägungsentscheidung möglicherweise erheben, weil die DSGVO auch für sensible Daten, 27 BDSG, 91J DSGVO müsste es sein, vorsieht, dass ich bestimmte Daten eben auch zu Forschungszwecken dann verwenden darf, wenn das Interesse an der Datenverwendung, mindestens das Interesse an der Daten, am Datenschutz eben überwiegt. Und diese Abwägung ist super schwierig zu machen. Wollen Sie das jetzt für jedes Datum tun? Das ist einfach schwierig, und deshalb ist es eine Auslegungsfrage, eine Gewichtungsfrage, Und wenn man viele Datenschutzaufsichtsbehörden hat in vielen Mitgliedstaaten, dann kommt es natürlich vor, dass die eine Aufsichtsbehörde anders auslegt als die, oder und auch gewichtet als die andere Datenschutzaufsichtsbehörde. Aber wir versuchen das zu vermeiden, indem wir uns im ETSA, im Europäischen Datenschutzausschuss, abstimmen.
Und in Deutschland kommt ja noch dazu, es gibt ja nicht nur eine Bundesdatenschutzbeauftragte, sondern es gibt 16 oder 17 Landesdatenschutzbeauftragte. Auch sie treffen sich ja, glaube ich, einmal im Jahr zu einer Konferenz. Auch da, das war ja jetzt beim Medizinforschungsgesetz Thema. Jetzt soll ja ein Landesdatenschützer oder Sie als BFDI soll dann praktisch die Federführung haben, wenn es eine bundesweite Forschung gibt oder eine bundesweite klinische Studie gibt, wo Patienten aus aller Herren Länder, also in dem Fall Bundesländer, akquiriert werden sollen, dass dann das möglichst einheitlich gehandhabt wird und dass man als ein Unternehmen oder als eine forschende Institution nicht das Platzett von eben allen 16 Landesbeauftragten da einholen muss. Ist das eine kluge Lösung da, die da gefunden worden ist beim Medizinforschungsgesetz?
Sie haben natürlich recht, wir haben innerhalb von Deutschland auch noch die Landesdatenschutzaufsichtsbehörden. Tatsächlich sind es 18, 16 in Ländern. Bayern leistet sich zwei, eine für den öffentlichen, eine für den privaten Bereich und mich. Und exakt das, was Sie sagen, ist sozusagen ein Problem, was im Markt und auch im Forschungsbereich wahrgenommen wird, dass dann, wenn man eben überregional tätig ist, man sich eben mit vielen Datenschutzaufsichtsbehörden abstimmen muss und auch die Datenschutzaufsichtsbehörden in Deutschland versuchen, sich eben über die Datenschutzkonferenz abzustimmen. Wir haben mindestens zwei Konferenzen im Jahr, wir treffen uns auch einmal die Woche, aber man kann, also es liegt ja in der Natur der Sache, wir können uns nicht über jede Anfrage, über jede datenschutzrechtliche Frage in kurzer Zeit abstimmen. Und deshalb ist das, was das Forschungsdatengesetz hat, natürlich ein erster Versuch, eine einheitlichere Entscheidung zu ermöglichen. Ich glaube, es ist noch zu kurz, die Zeit seit dem Inkrafttreten des GDNG ist es, nicht wahr, wo es drin steht, um das jetzt abschließend zu bewerten. Auch da würde ich sagen, wir sprechen im halben Jahr nochmal und dann gucken wir, was sich da herausgestellt hat, wie das in der Anwendung auch gelingt.
Das findet man spätestens im nächsten Datenschutzbericht wahrscheinlich dann, oder?
Ja, aber es sind wenige Projekte, für die ich zuständig bin, dann müssten Sie auch in die Berichte der Landesdatenschutzaufsichtsbehörden.
Ah, okay, das stimmt. Dann kommen wir jetzt noch zu einem anderen großen Player im Gesundheitswesen, das sind die Krankenkassen, die Krankenversicherungen. Bei denen laufen ja wirklich unglaublich viele Gesundheitsdaten zusammen. Das müssen sie ja auch, weil sie ja das Ganze dann bezahlen sollen, allein durch die Abrechnung der Ärzte oder auch anderer Leistungserbringer. Hinzu kommt natürlich, dass der medizinische Dienst, der ja für die Prüfung mancher Handlungen oder Behandlungen da ist, manchmal fast wie eine Außenstelle der Krankenkasse behandelt zu werden scheint. Da gab es sehr viele Auseinandersetzungen, glaube ich, auch zwischen ihren Vorgängern und den Krankenkassen, die das eben so gehandhabt haben. Und jetzt haben ja die Krankenkassen auch nochmal über den einen Paragraphen 25b ist das, glaube ich, im SGB V Möglichkeiten bekommen, ihre Daten, die sie haben, zu nutzen dafür, auf die Patienten dann zu oder auf ihre Versicherten zuzugehen, um vor gesundheitlichen Risiken zu warnen. Haben Datenschützer, kurz gefragt, Krankenkassen sind ja auch nicht immer nur wohlmeinend, sagen wir mal, haben Datenschützer hier genügend Eingriffsmöglichkeiten?
Wir können natürlich die Krankenkassen, die unserer Aufsicht unterliegen, und das sind die überregional tätigen Krankenkassen, da haben wir natürlich die Möglichkeit, nicht nur zu beraten, sondern auch aufsichtsrechtliche Maßnahmen zu ergreifen, wenn dazu Datenschutzverstößen kommen. Also ich glaube, wichtig ist das, was Sie sagen, nochmal ganz klar zu betonen. 25b erlaubt eben diese Datenauswertung zum Schutz der Gesundheit und nicht irgendwie, um am Ende einen individualisierten Tarif zusammenzustellen. Und da kann ich, glaube ich, sehr, sehr deutlich sagen, dass wir dann natürlich auch sehr, sehr genau hingucken. Wir haben jetzt schon die Kassen darauf hingewiesen, dass die Information auch darüber, das Widerspruchsrecht vernünftig zu erfolgen hat, dass da wirklich die Versicherten Bescheid wissen, dass sie auch dieser Auswertung widersprechen können. Und in der Anwendung schauen wir da natürlich auch nochmal ganz genau hin.
Mhm. Und dann kommen wir zum Schluss, zum anderen Ende der Leitung sozusagen. Also die Krankenkassen sind die großen Player. Die kleinen Player sind ja manchmal so klein, dass sie vielleicht den Datenschutz gar nicht so sehr auf dem Schirm haben, wie sie manchmal sollten. Also ich spreche von den kleinen Arztpraxen um die Ecke, vielleicht auch mal ein MVZ oder wo eben der Datenschutz ja nicht der Kernpunkt der Beschäftigung ist.
Ja.
Und manchmal hört man ja immer noch, dass der Datenschutz da ein bisschen auf die leichte Schulter genommen wird oder werde, sagen wir mal. Was möchten Sie zum Schluss den Praxisteams noch mit auf den Weg geben? Wo sind die sensibelsten Stellen und wo gehen besonders leicht Daten verloren? Und wie können die Praxen diese Lecks abdichten? Vielleicht noch so ein bisschen Praxis zum Schluss.
So ein bisschen Praxis zum Schluss fällt mir tatsächlich gar nicht so leicht, weil ich nicht zuständig bin für die Praxen. Ich sage das immer ungern. Ich helfe gerne, wo auch immer ich kann. Aber das ist tatsächlich Zuständigkeit der Landesdatenschutzaufsichtsbehörden. Da gibt es auch Hilfestellung, Guidelines. Aber klar, wenn es ins Konkrete geht, dann diese Guidelines sind häufig ja auf einem abstrakten Level. Also da geht es dann nicht allein, nicht ganz tief in die Technik rein. Ich möchte aber vielleicht mit einer allgemeinen, aber vielleicht doch positiven Aussage enden. Aus meiner Perspektive, und das ist, sage ich, nicht nur als Leiterin einer Datenschutzaufsichtsbehörde, sondern einfach auch als Patientin, als Patient, ist Datenschutz Vertrauensgarant. Und die Systeme, die genutzt werden von Praxen, wenn die datenschutzkonform ausgestaltet sind, wenn man auch sicherstellt, dass da Datenschutz eine große Rolle spielt, dann vertrauen Patientinnen und Patienten sehr viel eher, als wenn man das sozusagen im Dunkeln, als wenn man die Patienten im Dunkeln darüber lässt. Deshalb ist, glaube ich, haben die Arztpraxen auch ein Eigeninteresse daran, dass Datenschutz gewährleistet wird. Und ich nehme eigentlich eher wahr, dass sozusagen der Bedarf besteht, dass ihnen geholfen wird, genau wie Sie das sagen. Und ich kann nur sagen, ich weiß, ich habe eine begrenzte Zuständigkeit da, aber ich kann, glaube ich, für alle Datenschutzaufsichtsbehörden sprechen. Wir haben ein großes Interesse daran, dass wir dann auch die Hilfe anbieten, die erforderlich ist. Und wenn wir irgendwas tun können, was wir nicht auf dem Schirm haben, dann bitte kommen und sagen, auch wir können das nicht riechen. Aber wir nehmen alles, was an uns herangetragen wird, sehr, sehr ernst. Und wenn konkret Hilfe gebraucht wird, dann bitte Bescheid geben.
Frau Professor Specht-Riemenschneider, haben Sie vielen Dank für die Diskussion über guten Datenschutz im Gesundheitswesen, insbesondere bei der EPA, aber natürlich auch in Praxen und wo auch immer sonst. Der Gesprächsstoff wird uns nicht ausgehen dazu. Sie haben mich ja schon fast eingeladen, in einem halben Jahr oder in einem Jahr mal wieder nachzufragen. Insofern bleibt mir jetzt nur noch alles Gute für Sie.
Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Einladung. Alles Gute für Sie. Tschüss.
Tschüss und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss auch den Zuhörerinnen und Zuhörern.